http://kiel.freifunk.net http://kiel.freifunk.net.
Ja, hallo. Wir sind's, Radio Kra, heute mit Okko Blitzen. Ich stelle vor, David Böhi.
Und eben gesprochen, Beppo Knittelmann.
Genau, und wir machen heute endlich, nach langer Ankündigung machen wir endlich unsere lang versprochene Radiosendung. Und da haben wir auch einen Stargast, und den stellst du einfach mal vor.
Genau, das ist zugleich mein Chef, Tim Kruse.
Oh Gott, ich hatte gehofft, du würdest es nicht sagen.
Dann sage ich das nochmal nicht.
Okay.
Auf jeden Fall ist es Tim Kruse. Oder haben wir jetzt da auch noch einen Künstlernamen?
Nee, also Baska der Zerlottete war mein Kinderkünstlername, aber ich bin jetzt erwachsen.
Okay.
Ja, ist auch mäßig zerlottert, muss ich sagen. Es hält sich in Grenzen.
Ich habe mich entwickelt.
Genau. Ja, schön, dass du bei uns hier bist. Also wir machen hier praktisch so Promo-Radio für Freifunk. Freifunk, bist du schon mal drüber gestolpert?
Ja, Seba hat mir ein bisschen was erklärt.
Ja, genau. Und ich glaube, du hattest auch schon erwähnt, dass du, wenn man am Bahnhof ist zum Beispiel, hat man auch schon mal ein bisschen Freifunk. Also einfach, wenn man mit dem Handy irgendwo vorbeigeht und das verbindet sich automatisch, ist ja eine ganz nette Sache. Das ist aber nur ein Aspekt. Wir machen hier, wie gesagt, Freifunk-Promo. Wir haben dann hier auch einen Router mitgebracht. Das ist der hier. Das ist ein Freifunk-Router. Das ist ein ganz normaler handelsüblicher Router, der mit der Freifunk-Firma aufgespielt ist. Die halt, also das Freifunkprojekt ist eine reine Bürgerinitiative, da geht es nicht um Geld oder irgendwas, ist auch alles Open Source, die ganze Entwicklung ist vollkommen transparent, kann man sich alles angucken. Also zum Beispiel diese Firmware, die da drauf ist, kann man sich unter die Lupe nehmen und gucken, was sie macht. Was sie im Prinzip macht, ist, die stellt halt ein sich selbst wartendes, sich selbst verbindendes WLAN-Netz zur Verfügung. Zum Beispiel, wenn du hier so einen Router hast und der Nachbar hat einen, dann würden die sich automatisch verbinden und dann wären da schon mal zwei. Und das geht aber auch mit 300 oder 1000 oder 10.000. Die würden sich alle miteinander verbinden im Prinzip und würden dann so ein Netzwerk bilden. Und das macht es auch noch vollkommen automatisch. Man muss gar nichts machen. Man muss hier nur so Stecker reinstecken. Zack, fertig. Fertig ist das. Und dann hast du halt hast du einen WLAN-Anteil. Ne? Das kannst du auf dem Handy empfangen und dann kannst du aber auch hinten Kabel reinstecken. Genau, das ist im Prinzip Freifunk. Das stellt einerseits natürlich Internet zur Verfügung, aber das ist nicht alles. Das vergessen viele Leute immer. Das ist wie gesagt ein Bürgernetzwerk, in dem man alles Mögliche machen kann. Zum Beispiel Radio, was wir jetzt ja auch machen. Deswegen zum Beispiel diese FFKI-Domain hier am Ende, kra.ffki. Also unsere Mithörer müssen das ja wissen, weil sie wären sonst nicht auf dieser Seite und könnten die Radiosendung nicht hören. Die gibt's halt nur im Freifunk und im Freifunk kann man, wie gesagt, solche Dienste anbieten, wie zum Beispiel so ein Radio. Da haben wir ja hier unseren Radioserver, das ist der hier, auch ganz hübsch.
Und das hast du alles selber gebastelt, ne?
Ja, das habe ich selber gebastelt. Das ist im Prinzip nur ein kleiner Rechner, ein kleiner Server, auf dem...
Der aber irgendwie Geräusche macht, ne?
Ja, da ist ein kleiner Lüfter drauf. Ich dachte, es sieht besser aus, wenn sich was bewegt. Ne, genau, aber das ist ein kleiner Radioserver, der dann im Freifunk steht. Und wenn du halt auf die Domain da gehst, kra.ffki, dann beantwortet der die Fragen. Und der ist einfach hier an dem Router dran. Und so kann man ganz normal Dienste im Freifunk anbieten. Ganz einfach. Also man könnte auch andere Dienste sich überlegen. Man könnte sich ein soziales Netzwerk programmieren und das auf so einen Server tun und dann ins Freifunk tun. Ganz, ganz einfach. Sinn und Zweck der Sache ist natürlich auch, dass wir hier gleich einen Freifunk-Router lassen, sozusagen. Und der funkt dir dann schön über die Dächer. Das ist ja auch ein Teil. Ja, hast du auch Freifunk?
Ja. Zwei in der Schublade und zwei angeschlossen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Warte mal, ihr lasst jetzt den Router idealerweise also hier, damit praktisch von meinem Internet immer raus zum Freifunk gefunkt werden kann.
Genau. Also das ist halt, also grundsätzlich ist es so, tatsächlich ist Freifunk so gedacht, langfristig, dass es ein eigenständiges Netzwerk ist, ohne, also dass man tatsächlich kein eigenes Internet theoretisch mehr braucht. Da fehlt noch ein bisschen was. Freifunk wird von der Stadt gefördert, wir dürfen auf die Dächer, wir dürfen aufs Rathaus. Ja, das ist, gibt's ein Förderprogramm. Der Strom wird bezahlt, wir müssen da nur irgendwie die Router aufstellen, dann bauen wir so ein Backbone-Netz mit so fetten Routern. Und an dieses Backbone-Netz, im Prinzip ist es schon so gedacht, dass man tatsächlich, man zieht irgendwo eine Wohnung, stellt seinen Freifunk-Router auf, hat tatsächlich Internet. Es ist gedacht als Grundversorgung im Internet. Mhm. Und das als Bürgerinitiative, weil alle anderen kriegen das nicht hin, haben irgendwann die Nerds gesagt, wir haben jetzt genug, wir machen das selber. Wir bauen unser eigenes Netzwerk. Und das funktioniert, wie gesagt, schon. Aber es ist jetzt noch nicht an allen Stellen der Stadt so da, ne? Also, und deswegen gibt's diese Insellösung. Das heißt, man kann erstmal den Freifunk-Traffic über seine Fritzbox irgendwie leiten. Das geht direkt zum Freifunk-Netzwerk und ist verschlüsselt und so weiter. Also da braucht man keine Bedenken haben. Und dann ist man sozusagen mit so einer virtuellen Verbindung mit dem Freifunk verbunden.
Okay.
Aber theoretisch ist schon so gedacht, dass es eigentlich sich von Router zu Router hangeln soll. Aber ja, das läuft jetzt so 2-3 Jahre und es ist schon absehbar. Also es gibt ganze Stadtteile, die gut versorgt sind. Da kannst du halt immer mit dem Handy längs gehen. Und Roaming funktioniert ja auch. Also die Verbindung von einem Router zum nächsten, wenn du so eine Straße längs gehst, geht automatisch. Kannst du die Straße längs gehen, die ganze Zeit surfen, weil der sich immer automatisch wieder verbindet.
Ja? Nicht schlecht.
Genau. Ganz kurz, das Konzept der Sendung ist ja auch, dass wir eine Schleimspur hinterlassen.
Genau,
also, dass jeder Gast, den wir besuchen, wir wollen ja auch, wir sind ja jetzt auch bei Tim zu Besuch, wir sind ja nicht im Studio, sondern das wandert immer dahin und da, wo wir sind, da bleibt auch ein Freifunkrouter auf jeden Fall nach der Sendung
leben. Genau, so ist die Idee. Und deswegen suchen wir unsere Gäste nach strategisch wichtigen Punkten aus, wo Freifunkrouter hin müssen.
Wir nennen sie dann Stargast und schon passt das alles.
Ja, genau. Ein bisschen Honig und Bart schmieren, das kriegen wir schon hin. Ja. Gut. Ja, aber das wäre jetzt so der Freifunkteil. Jetzt geht's eigentlich um die Hauptsache und das ist ja unser Gast und ja, den interviewen wir mal so ein bisschen, weil der hat, glaube ich, eine Reise vor, ne?
Genau.
War das schon die Frage? Ja, ich nächste Woche Mittwoch geht's los, dass ich in die Karibik segel von Frankreich aus.
Ja, ist das also was machst du beruflich?
Ich habe eigentlich zwei Berufe. Ich bin habe auf der einen Seite, womit ich mal richtiges Geld verdiene, ist eine Medienproduktionsfirma. Das heißt, ich habe ein paar Angestellte, die ich, wie zum Beispiel Seba. Ja. Seba, wie hast du richtig hier?
Was?
David Bowie.
David Bowie.
Den vermiete ich zum Beispiel an den NDR oder wir haben eigene Produktionen, wo wir Geld mit verdienen. Und mein anderer Beruf ist Schriftsteller.
Okay.
Womit ich aber nicht furchtbar viel Geld verdiene. Also ich könnte davon noch nicht leben. Und jetzt im Januar kommt mein drittes Buch raus und so langsam wird es aber so, dass ich bekannter werde.
Was ist dein Genre?
Meist Spiritualität oder Bücher in die Richtung.
Okay, wobei aber ich Romane nicht, oder?
Nee, schon Sachbücher.
Sachbücher. Also es geht, nenn mal einen Titel. Also das ist
ganz interessant,
das ist alles so Sachen, die ich
noch Mein nicht. Erstes Buch hieß 40 Tage Fasten.
Ja. Und ja, genau, diese Fastensache. Da hatte jemand schon mal was von erzählt, richtig.
Genau, und dieses Buch ist auch witzigerweise, obwohl es so eine Nische ist, ziemlich erfolgreich gewesen. Okay. Ich habe einfach 40 Tage gefastet und habe gesagt, was Jesus kann, kann ich auch.
Okay.
Und also diese Unverfrorenheit, und so habe ich das Buch auch geschrieben, das kam irgendwie gut an. Also es ist so, ich behaupte mal, jeder, der fastet, hat dieses Buch auch schon mal in der Hand gehabt in Deutschland. Und das war wirklich, das war überraschend erfolgreich.
Ja gut, aber bei Jesus ging es ja noch ein bisschen mehr. Diese 40 Tage Fasten beziehen sich ja auf die Zeit in der Wüste, wo er dem Teufel sich auch stellen muss.
Genau.
Aber das hast du dann auch gemacht.
Also es ist ja sagenhaft, du bist ja richtig bewandert.
Ja, nur ich bin Physiker, die wissen ja alle, entscheidenden Dinge wissen die ja, glaube ich. Also ich habe
Big Bang Theory gesehen. Also ich habe das, mich nicht in der Wüste zurückgezogen, sondern habe damals noch auf einem Bauernhof südlich von Kiel gewohnt.
Ja.
Und habe mich dann automatisch immer mehr zurückgezogen. Also ich habe in den ersten Wochen noch gearbeitet und in den letzten 3 Wochen ungefähr habe ich eigentlich keinen Menschen mehr gesehen. Also ich habe mich total zurückgezogen.
Ja.
Einfach schon, weil man, ich würde mal sagen, man möchte keine Energie mehr verschwenden. Und alles, wenn man Menschen trifft, meist ist es Energieverschwendung und nicht sehr nahrhaft. Und ich war auch sozusagen, ich war völlig unsozial und hatte auch keine Lust mehr auf Menschen. Ich wollte eigentlich nur mit mir sein und mit den Erkenntnissen, die ich eben durch diese Entbehrung hatte. Und das war eine ganz tolle, spannende Zeit. Also das war das erste Buch. Und dann fing meine ganze spirituelle Reise eigentlich erst richtig an, weil ich merkte, wie toll das ist, wenn man sowas macht, so Extremerfahrungen. Und dann bin ich ein paar Jahre später nach Indien und habe da einen Guru getroffen und bin mit einem indischen Guru um die Welt gereist. Hm. Und das war mein zweites Buch. Und das heißt Roadtrip mit Guru. Und das war dann überraschenderweise noch erfolgreicher. Weil es halt eine abgedrehte Reise war. Und dann fragte mich der Verlag, bei dem das Guru-Buch erschienen ist, ob ich nicht mal ein Buch schreiben wollen würde, was Meditation eigentlich bedeutet, wie Meditation funktioniert und was es für Möglichkeiten gibt, weil es so viele Leute heutzutage gibt, die eben meditieren wollen, aber irgendwie nicht richtig den Fuß da reinkriegen und nicht wissen, was sie machen sollen, wie es geht. Und dann habe ich einfach ein Buch jetzt geschrieben, ungefähr 200 Seiten, mit 15 verschiedenen Meditationsformen, die ich gemacht habe. Und die erkläre ich da und dann kann sich eben ja, jeder raussuchen, ob ihm das gefällt oder nicht.
Mir fällt gerade nichts ein zu fragen gerade.
Ja.
Du bist da ganz gut im Gespräch.
Ja, nee, das bleiben. Ja, dieses, aber, es ist so, ist immer schön. Also ich meine,
der Seber weiß ja auch schon alles über mich.
Ja, vielleicht ist es deswegen, aber genau.
Nee, hast du denn nicht auch gefastet? Auch aufgrund dieser.
Nee, das habe ich mal. Also das, wie kam das denn? Oh, ich weiß auch nicht. Meine Schwester hat das gemacht und ich habe es mitgemacht.
Okay.
Und da haben wir aber auch, ich glaube,
zwei Wochen
habe ich, glaube ich, durchgehalten. Mhm. Und dann hatte ich so eine ganz, dann ist alles hochgekommen, irgendwie war erkältet und dann ist alles ganz schlimm geworden. Der Arzt hat gesagt, sofort aufhören, sofort alles verschrieben. Und dann habe ich gedacht, nö, jetzt erst recht.
Ja.
Und dann ging das nach 2 Tagen alles weg. Ich habe nichts von den Medikamenten genommen. Und man kommt sich ja, also mich kam mir so vor wie ein besserer Mensch dann irgendwie. Man denkt ja, man steht über den Dingen und
Fasten-Ego.
Irgendwie sowas und genau, das war bei mir damals so.
Aber ja, also 40 Tage habe ich nicht gemacht, ich habe mal eine Woche oder 10 Tage gemacht. Das war eigentlich eher recht positiv. Also es gibt so was in der Welt dann so ein bisschen sichtbar wird, ist so ein bisschen erschreckend, aber das, was innen passiert, ist eigentlich ganz angenehm.
Ja.
Also nicht angenehm ist der falsche Ausdruck, positiv. Also das, was man an sich entdeckt.
Es ist tatsächlich eine Reinigung, ne?
Ja.
Und das, was ganz interessant ist, auf Französisch oder in allen ursprünglich lateinisch sprechenden Ländern, also Italien und so, heißt Fasten, zum Beispiel auf Französisch heißt es Jeûner und Jeûne heißt jung. Hm. Also heißt Fasten auf Französisch verjüngen. Und das finde ich interessant. Und bei mir war es auch so, dass ich, also nach den 40 Tagen sah ich erstmal schlimm aus, weil ich 17 Kilo abgenommen habe und ich bin schon eh nicht dünn.
Ja,
eh
nicht dick. Drahtig nennt man das.
Ja, und da sah ich echt schlimm aus. Also da sah ich aus, als ob ich kurz vorm Tod stünde.
Ja.
Aber danach, als ich mich so 3 Wochen dauerte, bis ich wieder normal essen konnte, danach ging es mir super. Also, und ich sah auch tatsächlich jünger aus als vorher. Ich hatte meine grauen Haare an den Schläfen sind ausgefallen damals. Okay. Sind leider wiedergekommen.
Naja, leider.
Ja, ist auch egal. Ne? Genau. Und, aber es ist schon erstaunlich, was der Körper durch Fasten gewinnt, sozusagen.
Ja, erstaunlich.
Ich musste ja gerade dran denken, du hast ja auch mal ein Jahr lang ohne Alkohol.
Oh, noch viel länger. Ich habe ja mal, ich habe 2006 zum ersten Mal, habe ich mir vorgenommen, ich trinke mal ein Jahr keinen Alkohol, um zu gucken, wie das ist. Weil wir in so einer, wie ich finde, alkoholkranken Gesellschaft leben.
Ja.
Und ich kann mich auch nicht davon freimachen, ich kann von mir nicht sagen, dass ich nicht alkoholkrank bin, aber ich bin halt wie jeder andere oder wie fast jeder andere.
Ja.
Also mit dauerhaft zu viel saufen, wenn ich es tue. Und dann habe ich mal gesagt, ich trinke mal ein Jahr nicht und gucke, wie das ist. Und da habe ich gemerkt, das war das intensivste und beste Jahr und klarste Jahr vor allem meines Lebens, auch das emotional stabilste Jahr. Und dann kam der 31.12., das Jahr war vorbei, und dachte ich, was mache ich? Ich war auf eine tolle Silvesterparty eingeladen. Ja. Dachte ich, besaufe ich mich jetzt oder nicht? Und ich habe es nicht gemacht.
Ja.
Und habe dann insgesamt über 3 Jahre nichts getrunken. Ach, und irgendwann hatte ich einfach vergessen, nach diesen 3 Jahren, ich hatte mich so daran gewöhnt, wie gut es mir geht und wie emotional stabil ich bin, dass ich dachte, ach komm, völlig egal, ich kann auch mal wieder trinken. Und so fing das langsam wieder an. Und irgendwann war ich wieder so wie vorher und auch wie alle anderen heute noch.
Ja.
Und dann habe ich vor mittlerweile wieder 1,5 Jahren, war ich auf einer Hochzeit, hat mich tierisch besoffen, was natürlich sehr witzig war. Aber ich habe mich auch schon wieder so schlimm daneben benommen und Menschen so schlimm beleidigt, dass ich...
Das kommt schon mal vor. Ja, aber wie gesagt, das
kennt ja jeder, der säuft, ne?
Ja, das ist diese permittive Trinkkultur. Das wären die Permittiven, die das sozusagen zivilisatorisch integriert haben. Das wären so Italien, Frankreich oder so, wo das halt auch erlaubt ist. Und die deutsche Kultur ist eher eine permittive Trinkkultur mit Störungen. Und das wäre der Exzess,
genau,
der dann immer wieder...
Genau.
Und der gehört dazu, zur Trinkkultur sozusagen.
Ja, und ist auch und erlaubt.
Das, genau.
Das ist ja permittiv.
Genau. Ja. Und diese Störung, das wären dann sozusagen die Ausfälle. Und im Prinzip kann sich da niemand von frei machen. Gerade wenn man Geschäftsmann ist oder viele solche Treffen hat, da wird dann halt auch überall getrunken. Ne?
Immer,
und dann,
genau. Ja, und also ich habe jetzt schon wieder seit fast 1,5 Jahren nicht getrunken.
Ja.
Und ich merke so eine Veränderung. Also ich ziehe mich ziemlich viel zurück. Ich war zum Beispiel am Samstag war ich bei einem Award eingeladen. Da wurde der Segler des Jahres gekürt. Und ich habe es wirklich geschafft, nicht zu trinken. Und ich habe auch gemerkt, wie Leute mich fast mit Verachtung, also gerade jüngere Leute, mit Verachtung angucken, weil ich nicht trinke, sondern weil ich ein alkoholfreies... Da kam wirklich einer an, ich hatte ein alkoholfreies Weizen in der Hand. Und dann kam einer an und sagte, das sehe ich doch am Schaum, das ist alkoholfrei. Ich so, was? Das siehst du am Schaum? Und ja, das scheint man zu erkennen.
Ja.
Und da war etwas drin, so, du bist ein Schwächling.
Ja, okay.
Ja, anstatt ich empfinde es als genau gegenteilig.
Ja.
Schwach ist nicht der nicht trinkt. Ja. Aber
ja.
Ja. Ja
das ist, okay.
Das ist übrigens mein nächstes Buch. Also,
über Alkohol.
Genau, also ja. Meine Alkohol- und Drogenerfahrungen.
Ja, ja, also mein Tipp wäre tatsächlich, also in Deutschland wäre es grundsätzlich besser, wenn es schaffbar wäre, so eine permittive Trinkkultur, wie sie in den südeuropäischen Ländern eher üblich ist, zu etablieren. Also die Störung sozusagen.
Jetzt muss ich kurz blöd fragen, permittiv ist?
Permittiv, so ein Erlaubnis. Also es gibt eine Gesellschaft mit der Erlaubnis zum kultivierten Trinken sozusagen.
Ach so.
Und sozusagen, also ich habe jetzt nicht lange in Italien oder Frankreich gelebt, das ist alles nur Sekundärwissen, was ich aus Büchern habe sozusagen. Ja. Und sozusagen die ideale permittive Trinkkultur ist, du trinkst halt ein gutes Glas Wein zum Abendbrot und das ist halt okay und erlaubt, ja. Und es gehört auch dazu, aber sozusagen sich zu besaufen ist halt verpönt. Ja. Sozusagen, das wäre.
Genau, ja. Ich habe in Frankreich gelebt. Und habe da festgestellt, das Witzige ist, man lebt ja immer irgendwie, also das heißt ja irgendwie Leben wie Gott in Frankreich und so, und die leben wirklich gut, die wissen, ja. Das ist dieses Savoir-Vivre. Das Erstaunliche ist, dadurch, dass man sich in Frankreich eben nicht besäuft, machen sie Folgendes. Also in Frankreich ist es eigentlich, es ist guter Ton, wenn man beim Essen trinkt. Das gehört dazu und das ist total in Ordnung. Sobald man nicht mehr isst, trinkt man auch nicht mehr. Hm. Was machen die Franzosen? Sie essen 5 Stunden lang.
Ja,
ja. Also sie fangen mit ihrem Apéro an.
Ja.
Dann gibt's die Suppe, dann gibt's den Hauptgang und ja. Dann gibt es ewig Knabberzeug bis nach Mitternacht, bis alle völlig besoffen sind.
Ja.
Und dann gehen sie nach Hause. Behaupten aber kulturbedingt, sie hätten eben auch nur zum Essen getrunken.
Ja, okay.
Also,
ja, drehst du dein Mikrofon noch mal ein Stück runter,
ja.
Wieder?
Das Entschuldigung, ist jetzt das ist gerade, mir ist das eine Ding da abgefallen.
Na gut, dann, genau.
Ist das aber, besser, Sieber?
Ja, jetzt ist besser. Das ist schon gut.
Ja, okay.
Also, ja gut, das ist dann vielleicht auch irgendwas, was ich mir vorstelle, dass es so wäre. Aber wie gesagt, das war so eine Analyse über Trinkkulturen und wie das sozusagen zivilisatorisch angebunden ist. Aber das ist, wie gesagt, das nächste Buch und das handelt dann vom...
Es handelt im Grunde davon, wie diese Gesellschaft, also unsere Gesellschaft, ja. Von Alkohol und Drogen unterwandert ist.
Ja.
Und wie einfach irre viel daneben läuft, weil Leute saufen wie die Doofen, weil sie tatsächlich alkoholsüchtig sind. Also zum Beispiel, ist euch aufgefallen, dass der Donnerstag der Weggehtag ist?
Nicht, geht seit vielen Jahren nicht
mehr. In Kiel fühlt sich das so an.
Ja, das ist überall so, in jeder Stadt.
Ja? Ja.
Und das liegt daran, dass die Leute es vom Wochenende nicht mehr bis Freitag aushalten, sondern schon Donnerstag saufen müssen.
Okay.
Das ist meine Theorie.
Okay.
Und wer sich von euch mit Koksen und Kiffen auskennt,
über
Kiffen müssen wir gar nicht reden. Das ist ja sowieso völlig normal und das macht jeder und glaubt, es wäre nicht schlimm, was keine Droge ist, was eine Lüge ist. Und wer sich mit Koksen auskennt und mal auf Toiletten, öffentlichen Toiletten, gerade von Clubs und teureren Restaurants und Lounges guckt, der sieht, dass da überall Kokainreste liegen. Überall. Es gibt keine Toilette ohne Kokainreste.
Hm.
Und ja, ich glaube, das wissen die Leute alle gar nicht. Und alle, die das nehmen, denken, irgendwie sie sind cool und es wäre nicht schlimm. Und es stimmt nicht. Ihr Leben ist eigentlich häufig, so kenne ich es von vielen, ganz schön beschissen durch die Drogen und durch den Alkohol.
Ja, und das klingt, also du hast da sozusagen eine Meinung zu, ne? Das Problem ist ja immer, wenn man Leute aufklären will oder Leuten helfen will, dass sie sozusagen, ja, ich weiß nicht, in welchem Stil du das Buch schreiben willst, dass die Leute nicht denken, dass es irgendwas Belehrendes hat oder sowas.
Klar, klar darf ich das nicht mit einem Zeigefinger, dem Erhobenen schreiben. Ich will am liebsten einfach mal klar machen, was es bedeutet, wenn Leute jeden Tag kiffen oder wirklich sehr regelmäßig jeden zweiten, dritten, mindestens jeden vierten Tag Alkohol trinken.
Hm.
Was ist, ich glaube, den meisten ist es nicht klar, was es bedeutet für ihre Gesundheit. Und ich meine nicht die körperliche, ich meine wirklich die psychische Gesundheit. Die meisten von denen haben psychische Probleme. Ich kenne es aus meinem Freundeskreis und aus meinem Familienkreis. Wie viele von denen, wenn sie es mal zugeben, haben Selbstmordgedanken? Wie viele von denen leben ein Leben, was sie eigentlich nicht leben wollen, aber immer wieder fallen sie da rein? Und das kann es nicht sein. Und ich glaube nicht, dass die wissen, dass es eine Alternative dazu gibt.
Okay. Wie gesagt, hast du schon angefangen, das Buch zu schreiben, oder?
Ja, ich habe schon ganz viel recherchiert und ich habe da so ein ganzes Regal, warte mal, wo ist denn Alkohol? Alkohol ist da unten, also mit lauter Alkoholbüchern, die ich
Hatte. Also meine Frau hat mal in einem Trinkerheim gearbeitet, so war das, und da hatte ich dann Zugriff auf die ganzen Bücher mal und es ist eine sehr zerstörerische Droge und ist ja die einzige Droge, die ich kenne, wenn man hart drauf ist auf Alkohol und dann entzieht, dass man sterben kann durch den Entzug. Ne? Also die Delirium Tremens heißt es ja, glaube ich. Das ist eine relativ hohe Indikation. Also irgendwie 5% der Leute, die das ohne Behandlung machen würden, würden dann sterben. Also tatsächlich ist das dann ins Zellbewusstsein eingenagelt praktisch, dass wenn ich jetzt aufhöre zu trinken, kann ich sterben. So sieht's aus. Ne? Und nee, ich kenne natürlich auch Leute, die Alkoholprobleme haben, weil das ist ja nun mal ein.
Jeder kennt
ja,
einen.
7-8% oder so sind ja wahrscheinlich ja mehr.
Ne? Ich würde in Richtung 20%
gehen. 20% ja. Alkohol, ja, okay.
Ja. Also immer die Frage, wo man ansetzt. Ne? Ab ja. wann ist man Alkoholiker? Dann ist es im Grunde ja. ab dem Punkt, wo die Kontrolle tatsächlich aufhört.
Hm. Also, ja, wie gesagt, ich habe da sehr viele Definitionen ja. darüber gelesen. Es gibt ja diverse Tests mit 4 Fragen oder 2 Fragen.
Genau, oder 10 Fragen.
10 Fragen. Hm. Und da gibt es dann, wie gesagt, es ist schwer zu sagen. Ich sage mal, der Leidensdruck normalerweise ist eine hohe Indikation.
Also, derjenige ja, selber. Du, was das Thema ist? Der Leidensdruck, das ist das Thema. Die ja. Leute saufen nämlich ihren Leidensdruck weg.
Ja, ich weiß schon.
Da beißt sich
ja.
die Katze
ja. in den Schwanz. Ja, es gibt halt diesen Leidensdruck, dass man leidet, wenn man keinen Alkohol trinkt mhm. und leidet, wenn man Alkohol trinkt.
Genau.
So, und dann
genau.
ist definitiv ein Problem
ja,
da.
Ja.
So, ne? Genau. Ja. Okay, ganz spannend. Also, und gerade jetzt trinkst du auch nicht schon seit einigen
Genau, Zeit. Jetzt wieder seit fast 1,5 Jahren.
Okay, alles klar.
Noch ein Beispiel zum ja. Beispiel. Also, es war letztes Jahr Weihnachten. Ich feiere das immer noch mit meinen Brüdern und meinen Eltern und meiner Freundin, also wir sind immer eine riesen Familie zusammen. Und mein Vater schenkte traditionell Champagner ein und ich sagte, dass ich keinen trinke. Das kannte er aber schon von vor Jahren mal. Und dann sagte er mir, ach, du trinkst nichts. Naja, ist ja nicht so schlimm. Das ist die Einstellung. Ja, okay. Das ist verrückt.
Schon.
Wir haben eine total komische Einstellung. Das ist
ja. Ja, das ist halt, ich meine, wie gesagt, das ist eine der gefährlichsten und zerstörerischen Drogen, die es überhaupt gibt.
Ja.
Wie gesagt, wie ich schon meinte, also die und das ist aber die Zivilisationsdroge. Und das ist schon, also eine ganze Kultur auf einer sehr gefährlichen Droge es ist schon sehr, sehr seltsam und gewagt, nicht wahr?
Ja.
Ja. Nun gut.
Ich fand ja, weg von dem Fasten, ja. das kam mir letztens in den Sinn, das Konsumfasten.
Ja.
Steht das noch an?
Also ich mache es, also was ich durch meine ganzen Extremversuche eigentlich gelernt habe, ist, dass ich gar nicht mehr so extrem sein muss, sondern dass ich schon versuche, mehr in der Mitte zu sehen. Also die Buddhisten sprechen von der goldenen Mitte und da ist auch was dran. Also es ist nicht dieses Schwarz oder Weiß, sondern eine ordentliche Grauschattierung kann es auch tun. Ich wollte mal ein Jahr nichts kaufen, also ein Jahr konsumfrei sein und habe das einfach nicht durchgehalten. Die Versuchung ist zu hoch. Es gibt so viele tolle Sachen auf unserer Welt, die man sich kaufen könnte, wo man dann wirklich glaubt, ah Mensch, die brauche ich jetzt.
Zum Beispiel was zu essen.
Nee, also das war jetzt jenseits,
ach so, jenseits
der Grundbedürfnisse. Okay, also. Ja, also natürlich Nahrung.
Was wären dann die Regeln? Was darfst du kaufen?
Ach, wie war das nochmal? Also ich dürfte zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich bin ja Fahrradfahrer, und wenn mein Reifen abgefahren ist, dürfte ich mir einen neuen Reifen kaufen, weil das sonst lebensgefährlich wäre. Als Beispiel, okay. Ja, oder neue Bremsbacken oder sowas.
Ja.
Und die Frage ist dann zum Beispiel, wenn mein Handy kaputt geht, also jetzt in meinem Beruf als Medienfuzzi, komme ich ohne Handy nicht aus. Also müsste ich mir eigentlich auch ein neues Handy kaufen.
Okay.
Ja, und dann, wenn du das schon gemacht hast, was passiert nämlich genau machst? Da?
Ja, also, genau. Ja, so im, na gut, alles, was man nicht, ja, gut, also, ich kaufe mir selten irgendwas, was über das hinausgeht, ganz ehrlich.
Du, ich auch nicht, wirklich. Ja. Ich weiß nicht, wann ich mir zum Nest, ach doch, ich habe mir vor kurzem eine Jacke, eine neue gekauft für 40 Euro. Aber sonst, ich kaufe mir nie was.
Ja,
und
okay.
Deshalb war die Herausforderung gar nicht so groß, weil ich überhaupt kein Monsterkonsument bin. Das heißt, ich musste da nicht mich groß verbiegen und, ja.
Ja. Okay. Aber du hast nicht, ja, durchgehalten.
Nee, habe ich nicht geschafft. Genau. Also ich glaube, das habe ich schon im März dann beendet, weil ich glaube, ich brauchte dann irgendwie ein neues Handy und dann merkte ich, dass mir die Kopfhörer dazu nicht passten. Und dann ist die Frage, brauchst du Kopfhörer? Eigentlich ja nicht. Und dann, ja, dann habe ich es aufgegeben.
Ja, das ist, das stelle ich mir, also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, für die das sehr, sehr schwierig wäre. Also für mich,
ja, definitiv. Also ich kenne viele Leute, die einfach auch sehr auf Marken achten.
Ja,
ja für die ist es wichtig, dass sie in den gerade angesagten Marken rumlaufen. Das ist für die fast wie Zigarette rauchen. Also das macht man halt.
Das ist schon ein bisschen länger bei mir. In der Schule kannte ich das, glaube ich, noch. Aber danach hatte ich keine Lust mehr. Nee, ich habe dann in den 90er Jahren, als Kurt Cobain dann irgendwie angesagt war, habe ich konsequent gesagt, ich bin jetzt einfach Schranzassi. Und das ist mein Stil. Und es kam super an. Und damit war ich von der Marken... notwendig. Weil in den 80er Jahren war es ganz schlimm. Da mussten alle Lacoste-Pullis anhaben und so.
Echt? Das war ganz wichtig. Ich bin ja aus Ostwestfalen, da gab es das nicht.
Also nee, das war ganz, ganz wichtig in der Schule. Dass
vielleicht habe ich das ähnlich umgangen.
So, und dann habe ich einfach gesagt, so, Kurt Cobain ist da, jetzt kann ich auch irgendwie so ein Rümpelheini sein. Und das kam super an. So. Also ich hatte mehr Spaß und musste weniger Geld
und mehr
für so
einen Geld.
Schrott ausgeben. Ne? Und ich meine, die Sachen sind ja nicht jetzt besser oder so. Ne? Es ist ja immer nur irgendwie die...
ja, bei mir wurde
die Illusion davon, dass es was Tolles wäre.
Ich habe gedacht, dass ich meine Hosen genäht habe.
Ja. Ja, ist ja eine super Plauderei heute, ne? Das ist, ja, du machst ja auch ganz viel. Das ist, man ist natürlich super, wenn man so einen Gast hat, da braucht man nicht viel tun, ne? Du weißt viel und machst viel und dann.
Wir können mal ganz kurz beschreiben, wie das hier aussieht. Das ist ja ganz.
Ja, genau. Hier sind nämlich einfach nur coole Sachen in diesem. Das ist so eine Art Wohnarbeitszimmer oder so, ne? Ist das richtig?
Ja, genau, genau. Also der rechte Teil, das war ja das ursprüngliche Zimmer. Das ist ungefähr 5 mal vielleicht 2,20 Meter breit.
Ja.
Und das war eigentlich nur mein Büro. Und irgendwann hat der Hausverwalter gesagt, er würde gerne das Haus wieder in den ursprünglichen Zustand von vor dem Krieg herrichten. Und dann hat er hier diese Wand so halb, also mit dieser, wie nennt man das, Durchgang praktisch, nur eingerissen. Und in den genauso großen linken Teil, in dem wir jetzt sitzen, da habe ich mir halt ein Hochbett gebaut und Regale und meine Musikanlage wieder aufgebaut und so.
Ja, und ein Haufen Bücher natürlich und ein ziemlich schickes Rennrad. Also Sport ist halt ein wichtiges Thema.
Ja.
Rennradfahren, Surfen, wahrscheinlich auch Klettern.
Nee, Klettern nicht.
Ich
bin überhaupt kein Kletterer.
Wasser. Gleitschirm fliegen. Nee. Fliegen auch nicht.
Okay. Auch nicht. Nee,
ich bin nur Wasser. Dann eher Wasser, Erde. Okay, weil ich bin, glaube ich, Wasser, Luft, weil sonst wäre Windsurfen sozusagen der ideale Sport für mich. Mhm. Da ist alles perfekt. Und mit Tendenz mehr zum Wasser. Und dann gibt es halt die Leute mit Tendenz mehr zur Luft, die würden dann kiten gehen. Und kiten ist nichts für mich. Also ich habe halt, ich glaube, ich bin genau an der Schnittstelle zwischen Wasser und Luft, weil Schwimmen mache ich halt auch für mein Triathlon-Training, aber das ist dann nicht der ideale Sport für mich. Ideale Sport für mich ist natürlich Windsurfen. Genau. Fahrrad ist hier und ja, das, ja, wie darf ich fragen, wie alt du bist?
45.
Ja, ich bin 43. Also, aber haben wir uns beide ganz gut gehalten, ne? Seba, wie alt bist du nochmal? Entschuldigung, David.
Ja, ich vergesse immer. 37 jetzt,
glaube ich. Ja, du bist ja noch ein junger
Spieler. Aber er ist am grausten von uns, siehst du das?
Friedrich ist vorgestern 2 geworden.
Ja. Hast du auch Familie?
Ja, sowas Ähnliches. Also ich habe eine Freundin mit Tochter, aber das ist nicht meine Tochter.
Okay, alles klar. Ja,
Da kommen die grauen Haare.
Die grauen Haare. Ja. Aber Seba war schon vorher grau.
Ja.
Ja, aber der Friedrich ist ein ganz famoser, ne?
Es kommt durch die alte Firma bei mir.
Gut. ich würde jetzt so das letzte Kapitel anschauen. Jetzt haben wir aber so freie Plauderei gemacht. Das ist super, super Konzept. Gefällt mir ganz toll. Weil wenn die Leute, ne, die haben einfach was zu erzählen. Das ist
ich auch gut.
Ziemlich interessant, was
du zu erzählen hast. Ja, vor allem müsst ihr euch ja nicht an irgendwelche Formate halten.
Genau,
das Schöne. Ihr habt ja kein blödes Radioformat, wo euch vorgegeben wird, ihr müsst euch in der und der Schublade bewegen. Ja,
ich habe gerade noch technisch überlegt, hier nur, ob wir den Gast immer mittig und uns links und rechts paaren im Stereobild oder lieber den Gast auf der einen Seite und wir auf der anderen Seite bleiben.
Ja, das sind so medientechnische
Fragen. Beides ausprobieren. Ja,
genau. Ob wir den Gast so in die Klemme nehmen.
Ja, den sollten wir schon in die Klemme nehmen.
Also dann bleiben wir links und rechts. Dann bleibst du jetzt mal da, ich bleib mal da.
Ja. So. Genau. Und eigentlich für die Zukunft, wir machen eh einen zweiten Teil, weil jetzt kommt nochmal so, ich wollte jetzt so den letzten Blog irgendwie einladen, das wäre sozusagen, du machst eine Reise in die Karibik und da erzähl mal ein bisschen, warum und wieso. Und
Da muss ich, wir haben ja noch Zeit, ne? Ich hole ein bisschen aus. Also
wir haben jetzt gerade eine halbe Stunde.
Ja, so dreiviertel Stunde soll es schon werden.
Genau. Ne? Ja, okay. Also ich war früher bei der Kirchgruppe, da wirst du dich erinnern, das war also Premiere, Sat1, Pro7, diese Riesengruppe, die ist ja pleite gegangen 2002. Ja. Und ich war damals Reporter bei RAN.
Ja.
Und,
ach, warst du?
Ja.
Also zu der Zeit habe ich das wahrscheinlich noch geguckt. Also so mit, also Fernsehspiele moderiert. Fußballspiele.
Ich war der Field-Reporter und habe nachher die Highlights zusammengefasst und so für die Champions League und alles.
Okay, aber du hast es gesprochen, ne?
Ja.
Ja, genau. Okay, cool.
Naja, und dann kam die Kirchpleite und RAN war dann eben auch alle Fußballrechte los an die ARD. Und dann stellte sich mir die Frage, was mache ich jetzt? Also zur ARD wollte ich nicht. Wäre ich wahrscheinlich auch nicht gekommen, habe keine Ahnung, habe ich noch nicht probiert. Und ich bekam damals eine Abfindung und dann dachte ich, erfülle mir meinen ältesten Traum und kaufe mir ein Segelboot und lebe auf dem Boot. Und dann habe ich mir ein Segelboot gekauft, bin nach Südfrankreich und lernte dann da unten einen Skipper kennen, der jemanden brauchte, um ein Boot nach Tahiti zu überführen. Und dann bin ich mit dem nach Tahiti gesegelt. Und da blieb ich dann eine Zeit, bin dann zurück auf mein Boot und habe dann insgesamt so 2 Jahre auf dem Boot verbracht. Und dann musste ich mal wieder arbeiten, weil ich wieder Geld brauchte. Und bin deshalb in Kiel gelandet beim NDR.
Ja, jo,
segeln. Und damals sind wir mit 2 Booten gesegelt und der Skipper von dem anderen Boot, mit dem ich mich angefreundet, der bis heute, ja, das ist also 12 Jahre her, und der, den traf ich im Sommer wieder. Und der sagte eben, dass er jemanden braucht, um mit einem Katamaran nach Antigua zu segeln. Ja, ich sage, ja, bin ich dabei.
Ja,
jetzt geht das nächste Woche los.
Achso, nächste Woche los. Das ist eine Überführungsfahrt, oder?
Genau.
Ja, genau.
Die machen das für eine Charterfirma, die heißt Sunsail. Das ist eine englische Firma, die lassen Boote in Westfrankreich herstellen.
Ja.
Und segeln die dann eben dahin, wo sie verchartert werden, in dem Fall in Antigua.
Antigua, alles klar. Und was für eine, also fährt man wirklich nördlich vom Äquator? Ja, ne? Oder?
Nein.
Nee, alles klar.
Ach, nördlich vom Äquator?
Ja, sicher. Ja, okay. Also fährt den direkten Weg sozusagen.
Ja, wie hast du denn gedacht?
Ja, ich habe keine Ahnung. Gut, eine Überführungsfahrt hat man jetzt keine Zeit, aber sonst gibt es ja halt einfach in Afrika, von Afrika nach Südamerika oder bis Mittelamerika.
Ach so, nee,
halt die Strömung.
Stimmt, nein, aber das wird sich nicht lohnen.
Das lohnt sich nicht, ne?
Du hast
zwei Wochen.
Nicht nur das, du hast ja. Kennst du dich mit den Winden aus?
Wollen wir
das unseren Hörern erklären?
Ja, ich finde schon, also Wind und Segel und
sowas. Das sind ja die Tradewinds,
ne? Genau.
Und das sind im Grunde durch die Hitze des Äquators steigen da Luftmassen auf. Genau, die Erde dreht sich. Dadurch kriegen die Tempo sozusagen. Ja. Und die kühlen sich wieder ab und fallen wieder runter im Grunde. Und das sind die Kalmen. Und da möchte man nicht reinkommen. Also nördlich, südlich dieser Kalmen sind die Tradewinds, die Passate.
Ja.
Und da kommst du halt auf, sagen wir mal, 18 Grad nördlich wollen wir jetzt segeln, da kommst du ganz gut rein und dann kachelst du rüber.
Ach so, alles klar, dann ist da die Windlage. Nee, weil ich habe immer nur, also diese ganzen Atlantiküberquerungen von verrückten Fahrzeugen machen die halt immer eine Strömung da unten.
Genau, die musst du natürlich dann nutzen, wenn du sozusagen keine guten Segel hast. Aber wir haben einen 40-Fuß-Katamaran. Spinnaker und allem.
Das 40 Fuß ist doch nicht so.
Ist kein Monster,
ne? Nee, das ist ja ein relativ übersichtliches Boot, würde ich sagen. Katamaran.
Ich bin auch kein
großer Katamaran.
Nee, überhaupt nicht.
Deine Begründung, also du erstmal.
Ja, wenn du Kent hast, dann war's das. Der richtet sich nicht auf.
Ich war jetzt mal gespannt, weil ich wollte erstmal deine Antwort wissen, weil das wollte ich gerade sagen. Ich bin jetzt auch kein Speedsegler, also ich finde jetzt Dümpelsegeln total okay. Dann dauert es halt ein paar Tage länger oder so. Also ich segel nur hier in der Ostsee, ne? Aber also Katamaran war nichts für mich, ne? Die Speedfreaks, die wollen halt maximale Geschwindigkeit, aber und dann ist er halt doch der Trimaran, ne? Dieser Speed-Trimaran davon von den Kumpels ist halt doch gekentert, ne? So, und dann ist halt, und den kannst du nicht mehr mit der Mannschaft, wenn ihr
mit dem Ding da kentert unterwegs?
Das ist dann schon tatsächlich ein Problem.
Dann kannst du
was macht man denn dann da?
Du hast natürlich eine Rettungsinsel an Bord. Du musst hoffen, dass die Schotten dicht sind und auch dicht halten. Ja, dann hältst du dich eben auf dem Rumpf auf. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich werde einen Sub mitnehmen, einen Eis-Sub. Also zur Not überlebe ich auf meinem Sub. Aber wenn der das Ding kennt, ist ein Problem.
Okay, den kann man nicht so einfach mehr umkippen. Ne?
Ich wüsste nicht wie. Es kann sein, dass du ihn natürlich in den Wind drehst und dann hoffst, dass du die Segel nochmal raus... Aber das sind ja riesen Flächen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den aufrichten kannst.
Ja. Wie schnell kriegt man sowas gekentert?
Eine Welle, eine Falte Bö, einmal den Spinnaker falsch gesetzt sozusagen und das Ding haut's dir rum.
Ja. Es gibt halt diese sehr gemütlichen Trimarane, die irgendwie in den USA sehr beliebt waren, so als Hippie-Boote oder so. Ich glaube, die waren sehr schwer zu kentern, also praktisch eher nicht. Ne? Okay. Aber das war so ein richtig
dicker die hatten dann ja aber das genau,
Ausleger,
genau.
Ne? Und so, und das ist vielleicht klingt ja ein bisschen mehr wie so ein bisschen sportlicheres Boot.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja. Okay, das ist nicht mein Stil.
Also, nee, war es meiner bisher auch nicht. Und aber, ich glaube, die Atlantiküberquerung ist wirklich das Thema.
Ja.
Da normalerweise hast du da die ganz normalen Passate, das sind immer so 4-5 Windstärken hervorragend. Da kannst du locker mit segeln, da kann auch normalerweise, natürlich kannst du immer in den Sturm kommen, aber normal kann da nicht viel passieren. Das Problem wird die Biscaya. Ja. Da müssen ja von Frankreich irgendwie auf die Kanaren kommen.
Ja, das ist.
Und dann durch die Biscaya, das ist heftig.
Und
da müssen wir einfach auch ein bisschen Glück mit dem Wetter haben und ein gutes Zeitfenster
erwischen. Was ist da so knifflig?
Die Biscaya ist sozusagen das schlimmste Meer, was es gibt, weil sich da die Stürme sammeln, aus dem Nichts kommen. Du hast
Riesenwellen.
Unglaubliche Wellen, die eben sehr viel Anlauf haben, weil sie aus Amerika rüberkommen können, also über den ganzen Atlantik sich da eben treffen. Und dann dadurch, dass das ein rechter Winkel praktisch ist mit Frankreich und Spanien, die sich da sammeln. Das ist ein heftiges Meer.
Ja. Da gibt's also diese berühmten Aufnahmen von diesem Leuchtturm, wo ein Typ im Leuchtturm steht und der Leuchtturm ist 30 Meter hoch und dann rund um den Leuchtturm ist so Spray von so einer Welle und der Typ steht halt im Windschatten der Welle in seinem Leuchtturm. Unten da unten in der Tür, so ein ganz berühmtes Bild, das ist eine Biscaya.
Okay.
Ja, das ist ganz heftig.
Aber also wenn wir guten Wind haben, sind wir eben auch von Frankreich in Portugal innerhalb von 2 Tagen mit so einem Ding.
Ja, klar, also Geschwindigkeit, das ist halt so ein Ding.
Du kannst auch jedem Sturm abhauen mit dem
Teil. Zu wie viel segelt ihr das?
Zu dritt,
okay.
Was auch heftig ist,
weil das ist ganz schön heftig, weil da kann eigentlich nur einer Pause machen, ne?
Genau, praktisch, weil die die Schichten sind einfach lang dann nachts. Ja, ne? Dann hast du eben so 6 Schichten, 6 Stunden.
Okay.
Und wenn, da bleibt immer einer wach? Oder?
Immer.
Mindestens. Also, oder bleiben immer 2 wach?
Das entscheidet der Skipper. Wir haben es, als wir nach Tahiti gesegelt sind, hatten wir wir hatten Schichten, die rotierten. Und da hatten wir jeweils Nachtschichten von ungefähr 3 Stunden. Es kam nur darauf an, das rotierte manchmal auch. Aber sagen wir mal 3 Stunden. Einer musste wach bleiben, einer musste parat stehen, durfte aber schlafen. Aha. Ja, und die anderen beiden konnten richtig schlafen und mussten sich keine Gedanken machen.
Ja, also gut. Ist halt immer die Frage, wie stabil die Bedingungen sind. Wenn du halt irgendwie stabile Winde hast und gut
berechenbar ist, November,
dann, also, dann kann auch einer irgendwie. Aber so, und ich fand immer 2 ist schon also fast... Naja, gut. Ich habe nicht so viel Erfahrung, aber ich hatte das Gefühl, 2 ist nicht schlecht. Ja. So, wenn einer mal so rumguckt, was los ist. Ja gut, auf der Ostsee ist natürlich ziemlich viel los, da ist so viel Schiffsverkehr, da muss ständig hin und her und links und rechts gucken, weil ständig irgendwelche Containerschiffe längs fahren. Ne?
Aber da das, auch, ne? Wir kommen durch an Gibraltar vorbei.
Ja.
Das ist ja auch die meistbefahrene Wasserstraße da.
Okay, aber ihr fahrt erstmal ein Stück südlich.
Wir fahren auf die Kanaren runter, genau.
Genau, bis auf die Kanaren und da ist dann der Passat. Alles klar, okay.
Genau, also vorher kriegst du ihn nicht. Auch von da musst du nochmal ordentlich südlich kommen.
Ja gut, das sind aber schon irgendwie ein paar Seemeilen da um. Was ist das von Frankreich? Ist das in Nordfrankreich die Werft?
Das ist in Sable d'Olonne, das ist in der Nähe von Nantes.
Okay. Ja, das ist eine schöne Reise, würde ich sagen. Und wenn einer eine Reise tut, hat er was zu erzählen. Das wäre dann sozusagen in der nächsten Sendung, ne? Und dann hoffen wir, dass du wiederkommst, glaube ich.
Das
hoffe ich auch. Weil das klingt ein bisschen spannend. Also 40 Fußkatamaran ist jetzt irgendwie echt
so. Nee, ist das nicht riesig.
Nee, genau. Also,
wie hoch sind denn da so Wellen, wenn man da
mal 40 Fuß?
Ja, wirklich. Okay. Ja, klar. Ja, wirklich. Also, gibt da natürlich 12 Meter hohe Wellen.
Ja, klar.
Also,
ich meine, ein 12-Meter-Schiff ist, das ist nicht so viel so. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es ein bisschen was Größeres ist für den Atlantik.
Ist ja auch immer so, aber Welle, wie du als Surfer weißt, oder ihr, Welle ist ja nicht gleich Welle. Ja. Also wir hatten zum Beispiel auf dem Pazifik hatten wir Wellen, die waren unfassbar hoch, aber die waren ganz lang. Ja. Die machen dir gar nichts aus.
Ja, genau.
Das merkst du gar nicht. Das merkst du wirklich nicht.
Ja.
Wenn du die Augen zumachst, merkst du es nicht, so, weil die eben über 100 Meter lang sind.
Ja.
Aber das wird in der Biskaya nicht sein, weil sie hier sozusagen stauen, weil es auch nicht mehr so tief ist. Ja, mal gucken.
Ja. Nee, genau, Wellen sind ein Thema.
Also ich will an Weihnachten wieder hier sein, das habe ich meiner Familie versprochen.
Ach so, Weihnachten.
Du hast mir gesagt, du schreibst vorher noch alles auf.
Nee, das...
Ja, also es ist tatsächlich so, also vor so einer Reise sollte man, denn das ist ja das, meine Eltern werden ja diese Sendung nicht hören, die machen sich eh so immer so Sorgen um mich. Das ist ja ein Detmold, also das kriegen sie wahrscheinlich nicht mit.
Nee, wir werden das ja noch einreihen, also wir werden dann den Podcast sozusagen noch senden beim freien
Ding. Beim offenen Kanal wollen wir
es? Okay, das ist gut.
Ja.
Nein, ich hab vorher schon zu David Bowie gesagt, dass ich auf jeden Fall mal alles aufschreibe, was ich an Passworten habe, wie man in meine Konten reinkommt und so Geschichten.
Ja.
Weißt du, nee, ist einfach dann...
Ja, nee, also bei so einer Überquerung, das ist, keine Ahnung, ist schon ein gewisses Risiko, würde ich sagen. Also 3 Leute ist halt auch relativ wenig. Klar, es gibt hier so alleine um Segler mit Katamaran und sonst was. Es gibt natürlich alles, aber...
Ein Bekannter von mir ist gerade mit einem 21-Fuß-Boot über den Atlantik.
Ja.
Der ist gerade da, also der ist gerade auf dem Atlantik. Der ist verrückt, der Typ.
Ja, 7 Meter, das ist...
Das ist nichts.
Ja, das ist wie...
Das sind ja noch nicht mal 7 Meter.
Das ist wie ein Vollgebot.
6,20 Meter oder so.
Ja, also Vollgebot.
Besseres Vollgebot.
7,50 Meter, ne? Ja. Genau. Ja, ich hatte ein sehr schönes Buch mal, das hatte ich mir als Vorlage eigentlich genommen. Also ich habe das ein bisschen aufgeschoben mit dem Segeln. Ich dachte, ich mache jetzt erstmal Hardcore-Surfen, solange das geht.
Ich dachte,
das
Hardcore-Radio jetzt.
Genau, erstmal Hardcore-Radio machen wir auch.
Klar. Einmal im Monat.
Einmal im Monat, ne? Aber nee, musste noch genug Zeit zum Surfen. Und ich habe das so ein bisschen aufgeschoben und hatte mir ein ganz cooles Buch besorgt. Das heißt Einfach Segeln. Und das ist jemand, der hat ein englisches Lotsenboot, so ein Kanallotsenboot. Das ist ein 8-Meter-Boot, ultra robust, ganz einfache Technik. Alles, die ganzen Beschläge und so, das ist alles mit Knoten zu machen und alles ganz einfach, hat keine Elektronik-Schnickschnack, keine Bordanlage. Ja, hat am Anfang sogar keinen Motor gehabt, nur mit dem Dingy das Ding in den Hafen gezogen und damit hat er praktisch so Weltumsegelung gemacht. Und es ist halt so idealerweise so ein ideales Boot für den Kanal, also echt, das ist auch nicht ein ganz einfaches Revier. Und ganz, ganz tolles Buch, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und also 8-Meter-Boot ist nicht gleich 8-Meter-Boot, sag ich mal so, und so ein robustes Lotsenteil, was richtig auch was ab kann, das kam mir ganz, ganz sinnvoll vor. Aber ich finde, moderne Technik ist teilweise, also vor allem diese Hochleistungstechnik, also Highspeed, wenig Gewicht, das vieles ist mir da nicht ganz geheuer. Also ja, ich stehe mehr so auf die robusteren Sachen.
Das geht mir genauso. Ja. Also in dem Fall ist natürlich diese Segeltour, da geht es auch darum, dass Sunsail natürlich an Weihnachten das Boot in der Karibik haben will, um es da zu verchartern.
Ja.
Aber generell kann es im Segeln nicht um Tempo gehen.
Ja.
Also ich bin ja auch Segelreporter vom Beruf. Und ich frage mich, warum muss man Regatta segeln? So ein Schwachsinn, segeln ist so schön. Aber gut.
Ja, so wie jetzt 49 oder so kann ich schon verstehen, ne? Also so die Grenzen ausreizen. Aber das macht man ja schön in der Förde und fährt nicht über den Atlantik
genau,
oder sowas, ne?
Genau.
Das ist ja noch ein bisschen was anderes. Genau, ja. Okay. Nö, nee, also Regatta segeln wäre nichts für mich, aber.
Nee, für mich auch nicht. Ja. Aber es ist natürlich
außer spannend. Außer die Aalregatta, ne? Zur Spielerwoche. Genau. Da kennt jeder, jeder, der ankommt. Ja. Genau. So die erste Regatta oder so, ne?
Ja.
Ja, da darf jeder mitmachen und jeder kriegt einen Aal, ne?
Ja. Deshalb gibt es keine Aale mehr in der Ostsee.
Okay. Nee, ja, ich denke, das war, ja, also was du nicht alles bist, auch noch Segelreporter und Fußballreporter und Fahrradfahrer und Guru und so.
Ja, nee, Guru war ich nicht.
Ja, genau. Ja, aber immer ein echter Guru, der würde doch sagen, dass
er dir der nichts Guru
beibringt.
Dir.
Genau. Der Guru sagte, ich kann dir nichts beibringen, du weißt doch schon Guru. Alles. Ne? Ja, ja. Ja. Also würde ich denken, dass das am Ende tatsächlich mal rauskommt. Gut, ja, dann beenden wir das hier und sehen uns wieder, hoffentlich. Ja. Ja. Dann hast du ja schon ein bisschen Freifunk hier gemacht. Und dann sehen wir uns einfach wieder.
Du kannst ja noch einen Namen.
Ich dachte, ein Lied singen.
Nee. Ah, du musst auch einen Namen für deinen Router
stellen.
Genau, wie dein Router heißt.
Der kriegt ja einen Namen.
Den nennen wir auch Buntfunker.
Ja, Buntfunker ist super. So, das sieht auch jeder gleich auf der Karte. Ist auch ein bisschen Werbung, ne?
Ja, weil ja meine Firma Buntfunk heißt.
Ja, okay.
Soll ich euch erzählen, warum die Firma Buntfunk heißt?
Ja, das erzähl mal.
Also ich musste für den NDR vor vielen Jahren einen schrecklichen Beitrag machen, so ein typisches NDR-Mistding. Da ist irgendwie eine 106-jährige, die älteste Frau Deutschlands, war eine Schleswig-Holsteinerin und ich musste die interviewen. Und ich stellte mich vor und sagte, hallo, ich bin Tim Kruse vom Norddeutschen Rundfunk. Und die sagte, was? Bundfunk? Dachte ich, wenn ich irgendwann eine Firma gründe, dann heißt die Bundfunk.
Ja, super. Das ist ja eine ganz tolle Anekdote.
Ja, dann nehmen wir den natürlich das mal gesagt, dass...
Sie ist kurz nach dem Interview gestorben. Hat aber, glaube ich, nichts damit zu tun.
Ja, gut, wenn man 103 ist.
106.
Mal, 106, ja. Kann das schon mal passieren. Ja, nee, dann nehmen wir den Buntfunk, das ist eine sehr gute... Nee, und dann hast du halt Gästenetzwerk ohne Passwort, ist halt super. Also Leute kommen mit dem Handy an, dann sagst du hier, ja, Nutzer Freifunk. So, und das hat ja auch einfach so einen praktischen Nutzen, vor allem
für die... Ja, ist auch was Gutes, also definitiv, ist schön. Ja.
Alles klar.
Ja.
Gut, dann...
Danke, Jungs.
Schön, dass wir hier sind.
Das hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, auch.
So, hier muss ich noch starten, die Aufnahme.
Ja, das war doch launisch und lustig.
So, dann lassen Sie doch mal kurz Ihre Stimme hören, bitte.
Buch mich einfach, du gottverdammtes Dreckschwein. Warum wollt ihr einen solchen Widerling buchen? Weil die keinen besseren finden ohne Akzent.
Oh lala, er meint, er wäre etwas Besseres als die Grande Nation. Hoppla, ich bin die beste Stimme.
Fuck you and your grand nation. Who do you think you are, you lousy little twat? Take me.
Halt die Klappe, es ist der Sohn einer Hyäne. Warte, verenculé, sei fils de pute. Aber, liebe Kollegen, ich möchte Sie doch bitten, ein wenig Kontenance zu bewahren. Das hier ist doch nur ein völlig unbedeutendes Casting.
Genau, Erdlinge. Wieso könnt ihr nicht mal friedlich sein? Streitet doch nicht immer. Euer Planet ist so schön. Aber die beste Stimme kommt trotzdem aus dem All. Ach du Scheiße. Dieser Außerirdische hat mir gerade noch gefehlt.
Verpiss dich aus meiner Achselhöhle, du essliche kleine grünische Leimkugel.
Dafür wirst du büßen. I'll
kill you.
No. Verdammt.
Vielleicht sollten wir einfach jemanden finden, der alle Stimmen vereint. Aber stopp mal, den gibt's ja schon. Ne? Der steckt ja in meinem Kopf. Liebe Synchronstudios und Hörspielproduzenten, vielleicht rufen Sie mich einfach mal an, bevor es zu spät ist.
0 1 7
No 5
0 2 1
6
6 3
http://// kiel.freifunk.net. Wenn die Köpfe leer sind, was macht dann das Gewissen? Wenn die Supermärkte leer, was machen wir stattdessen? Wenn das Internet gelöscht, wie sollen wir dann checken? Wenn der Winter zu warm wird und dann die dicken Decken? http://// kiel.freifunk.net. Wenn der Schlaf nicht mehr einsetzt, wovon dann träumen? Wenn die Auflösung zu hoch, werden wir dann blind? http://kiel.freifunk.net http://kiel.freifunk.net